und Frieden. Und weil Selenskyj als eine sehr gefährdete Person gilt, wird das auch für die Bewohner der Stadt spürbar sein heute. Berner Schoninger hat die Nachrichten.
Der ukrainische Präsident Selenskyj wird im Laufe des Tages in Berlin erwartet. Offiziell bestätigt ist der Staatsbesuch bislang nicht. Berichten zufolge will Bundeskanzler Merz mit Selenskyj darüber sprechen, wie Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland ausgestaltet werden könnten. Noch unklar ist, ob es auch um neue Hilfen für die Ukraine geht. Merz hat zuletzt erklärt, dass die Reichweitenbeschränkungen für gelieferte Waffen aufgehoben wurden. Damit könnte die Ukraine deutlich mehr Ziele auf russischem Gebiet ins Visier nehmen. Wegen des erwarteten Selenskyj-Besuchs muss in Berlin mit erheblichen Einschränkungen gerechnet werden. Es gelten hohe Sicherheitsvorkehrungen. Die US-Regierung stoppt vorerst die Verfahren zur Aufnahme ausländischer Studenten. US-Außenminister Rubio hat Botschaften und Konsulate angewiesen, vorerst keine neuen Termine für Antragsteller auf Studenten- und Austauschvisa zu vereinbaren. Aus Washington, Sebastian Hesse.
Der Visa-Stop soll so lange gelten, bis neue Richtlinien in Kraft treten, um Äußerungen der Visumsanwärter auf Social-Media-Kanälen zu überprüfen. Derartige Prüfungen hat es bislang nur bei eingeschriebenen Studenten, die sich an pro-palästinensischen Protesten beteiligt haben könnten, gegeben. Wie auch bei ihrer Fehde mit der Elite-Universität Harvard begründet die Trump-Regierung ihr Vorgehen mit angeblichem Antisemitismus an US-Hochschulen. Der Visumstopp wird auch wirtschaftliche Konsequenzen haben. Im Jahr 2023 sind rund 50 Milliarden Dollar durch ausländische Studenten ins Land geflossen.
Die Verteilung von Hilfsgütern im Gazastreifen durch die Organisation GHF soll trotz anfänglicher Tumulte heute weitergehen. Das teilte die umstrittene Organisation selbst mit, die im Auftrag der USA den Menschen im Gazastreifen helfen soll. Gestern hat es Berichte über die Stürmung eines neuen Verteilungszentrums gegeben. Dabei soll es laut palästinensischen Angaben mehrere Tote und Dutzende Verletzte gegeben haben. Die Vereinten Nationen und internationale Hilfsorganisationen boykottieren die Stiftung. Sie untergrabe den Grundsatz, dass humanitäre Hilfe unabhängig von den Konfliktparteien und nach Bedarf verteilt werden sollte, hieß es unter anderem vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz. Die Spitzen von Union und SPD beraten heute über die wichtigsten Themen, die sie bis zur Sommerpause angehen wollen. Im ersten Koalitionsausschuss dürfte es vor allem um die Wirtschaftspolitik gehen. Geplant ist, Investitionen von Unternehmen steuerlich zu begünstigen. Außerdem soll über Maßnahmen gesprochen werden, um die irreguläre Migration einzudämmen. Die Regierungspartner haben vereinbart, dass der Koalitionsausschuss regelmäßig mindestens einmal im Monat tagt. So wolle man verhindern, dass es zu Streit in der Koalition kommt. Dem Ausschuss gehören 10 Männer und mit der SPD-Chefin Esken nur eine Frau an. Das hat zu Kritik geführt. An den Brandenburger Grund- und Förderschulen gilt ab dem nächsten Schuljahr ein eingeschränktes Handyverbot. Die Mobiltelefone müssen dann vor dem Unterricht ausgeschaltet und weggelegt werden. Wie das Bildungsministerium dem RBB mitteilte, soll die Regelung für die Jahrgangsstufen 1 bis 6 gelten. Lehrkräfte dürfen aber die Handynutzung erlauben, wenn es für den Unterricht sinnvoll ist. Die Schulen können in ihren Hausordnungen auch weitergehende Regelungen festlegen. Im Koalitionsvertrag von SPD und BSW ist die Handy-Neuregelung bereits erhalten. Auch der 9. Testflug der Riesenrakete Starship des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX ist missglückt. Zwar hob die Rakete vom texanischen Weltraumbahnhof ab, nach der Trennung der Antriebsstufe explodierte aber die erste Stufe, die nach der Rückkehr wiederverwendet werden sollte. Der Hauptteil der Rakete trat nach Angaben des Kontrollzentrums unkontrolliert wieder in die Erdatmosphäre ein und zerbrach. SpaceX-Gründer Musk kündigte an, das Tempo bei den Testflügen zu erhöhen. Das Unternehmen plant bereits im kommenden Jahr einen ersten Flug zum Mars. Der FC Augsburg hat Sandro Wagner als neuen Trainer verpflichtet. Er wird Nachfolger von Jes Torup und erhält einen Vertrag bis zum Sommer 2028. Das hat der Club bestätigt. Wagner trainiert damit erstmals eine Bundesligamannschaft. Bis vor kurzem war er Assistent von Bundestrainer Nagelsmann. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter, heute viele Wolken, kaum Sonne und verbreitet schauerartiger Regen, vereinzelt auch Gewitter, dazu sehr windig, bei maximal 18 bis 20 Grad. Aktuell in Berlin-Steglitz 14 und in Pankow 15 Grad, in Neuruppin 13 und in Altdöbern 16 Grad. Morgen am Feiertag mal Sonne, mal Wolken und überwiegend trocken bei 19 bis 21 Grad. Die Zeit 6.05 Uhr. RBB 24 Inforadio Verkehrsservice mit einer Gefahrenmeldung. Bitte Vorsicht auf der A10 nördlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Barnim. Zwischen Birkenwerder und Mühlenbeck liegt ein toter Waschbär auf der Fahrbahn nördliche A10.
RBB 24 Inforadio.
Mit Dortanat im Studio. Direkt nach seinem Amtsantritt war der Bundeskanzler Friedrich Merz in der Ukraine zu Besuch. Und heute kommt nun der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky nach Berlin. Es ist klar, die Frage, wie ein Frieden für das Land erreicht werden kann, die steht bei Merz sehr weit oben auf der Agenda. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Bianca Schwarz erklärt, worum es heute konkret gehen dürfte.
Am wichtigsten ist wahrscheinlich die Frage, was wird denn jetzt aus den Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland? Wie kann man eine Waffenruhe angehen? Wie kriegt man Putin an den Tisch? Und in dem Rahmen wird es wahrscheinlich auch um die Waffenlieferungen von Deutschland an die Ukraine gehen, um weitere militärische Unterstützung. Und außerdem will Merz Zelensky wahrscheinlich auch informieren über das neue Sanktionspaket der EU gegenüber Russland. Das wird ja gerade vorbereitet.
Wann genau Zelensky ankommt, das ist nicht bekannt. Klar ist aber, dass es Einschränkungen in der Stadt geben wird, denn der ukrainische Präsident hat die allerhöchste Sicherheitsstufe.
Da stehen Scharfschützen der Spezialeinheiten auf den Dächern. Die Wasserschutzpolizei ist mit Booten und Jetskis unterwegs auf den Flüssen. Hundestaffeln suchen nach Sprengstoff, Gullideckel werden verschweißt. Zwischen Bahnhof Zoo und Ostbahnhof fahren dann teilweise keine Züge, keine S-Bahnen mehr, weil die Schienen, die laufen am Regierungsviertel vorbei und am Schloss Bellevue, das ist der Sitz des Bundespräsidenten und den wird Zelensky auch noch besuchen.
Hauptstadtkorrespondentin Bianca Schwarz war das über den Besuch des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky in Berlin heute. In knapp 20 Minuten spreche ich darüber auch mit unserer Korrespondentin in der Ukraine um 6:35 Uhr. Dann frage ich sie unter anderem, mit welchen Erwartungen Zelensky denn wohl anreist. Jetzt ist es 6:07 Uhr. Man wolle keine Diskussions- und Debattierkoalition sein, sondern eine Entscheidungs- und Ergebniskoalition. So hat es der neue Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Hoffmann, ausgedrückt. Die neue Bundesregierung will schnell handeln und der Koalitionsausschuss soll dabei eine zentrale Rolle spielen. Dort sollen strittige Fragen zwischen CDU, CSU und SPD schnell abgeräumt werden. Einmal im Monat will er tagen, der Ausschuss, und zum ersten Mal heute. Was vorher von einigen der Beteiligten zu hören war, das fasst unsere Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel zusammen.
Friedrich Merz hat ein ausgesprochen ambitioniertes Ziel ausgegeben.
Ich möchte, dass Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger unseres Landes, schon im Sommer spüren, hier verändert sich langsam etwas zum Besseren. Es geht voran.
Typisch Merz, der Anti-Scholz. Nicht vage, sondern steil. So soll der Stimmungsumschwung herbeiregiert werden. Der Koalitionsausschuss wird jetzt dazu die Weichen stellen. Was genau soll bis Sommer auf den Weg und bestenfalls umgesetzt werden? Es geht um Prioritäten. Und wer macht das? Neben Merz diejenigen, die für die Parteien CDU, CSU und SPD Entscheidungen treffen. Also Menschen von Bedeutung. 8 Männer und eine Frau.
Was soll ich darauf sagen? Ist so.
Ist so, sagt Jens Spahn. Anders formuliert, ist ihm doch egal. Er, Spahn, redet schließlich mit. Ihm hat Merz einen entscheidenden Posten zugebilligt, den Fraktionsvorsitz. Frauen aus der Union finden sich zwar im Kabinett, aber nicht in den bedeutenden Machtpositionen und damit auch nicht im Koalitionsausschuss. Lars Klingbeil, der SPD-Chef, bringt immerhin Saskia Esken mit. Das reicht aber nicht, sagt Juso Benedikt Lang.
Unsere Erwartung als Jusos bleibt die gleiche. Die Hälfte der Macht in Frauen auf allen politischen Ebenen. Das ist unser Anspruch und der muss realisiert werden.
Von dem Anspruch ist der Koalitionsausschuss weit entfernt. Männer dominieren und treffen die ersten wichtigen Entscheidungen quasi unter sich. Es geht um mehr Wirtschaftswachstum, weniger Migration und um Signale. Merz will zeigen, dass seine Koalition nicht ampelt und er nicht nur Außenkanzler ist, sondern auch in Deutschland etwas bewegen will. Der Stimmungsumschwung wird vermutlich eher mit Politik für die Lausitz, Gelsenkirchen oder Kaiserslautern erreicht, als mit Hochglanzbildern in Paris oder Warschau. Zusammenhalt hat Merz schließlich auch als Ziel in seiner Regierungserklärung ausgegeben.
Wir wollen regieren, um Zusammenhalt in unserer Gesellschaft zu stiften, vor allem da, wo er uns verloren gegangen ist.
Zusammenhalt muss der Kanzler aber auch in seiner Koalition stiften. Der Start wirkte zuweilen etwas holprig, weil Unerfahrene Unbedachtes öffentlich aussprachen und Erfahrene eigene Duftmarken setzen wollten. Das aber kann Merz nicht gebrauchen. Seine Koalition soll der Gegenentwurf zur Ampel sein und vor allem ohne öffentlichen Streit auskommen. In diese Gemengelage kommt nun CSU-Chef Markus Söder, bekannt dafür, einen eigenen Kopf zu haben. Er will seine Prioritäten für Bayern auf die Liste im Koalitionsausschuss setzen. Alles eine Frage des Geldes. Immerhin scheint Konsens darin zu bestehen, dass als erstes etwas für ein Wirtschaftswachstum getan werden soll. So will es Friedrich Merz, so sagt es Lars Klingbeil und so wird es auch Markus Söder wollen. Würden Frauen es anders sehen? Vermutlich nicht.
Trotzdem werden wir jetzt noch mal Gespräche führen, ob es nicht noch möglich ist, dass da auch eine Frau dabei ist.
Sagt Nina Waken, die neue Vorsitzende der Frauenunion. Und damit hat auch sie ein ausgesprochen ambitioniertes Ziel.
Heute tagt der Koalitionsausschuss zum ersten Mal. Der Ausblick darauf war von Sabine Henkel aus unserem Hauptstadtstudio. Heute ist der Tag der leichten Sprache. Die gibt's in Kochbüchern, in Comics und auch für Gesetzestexte zum Beispiel. Das Ziel ist, dass wirklich alle Menschen Texte verstehen können. Und damit das funktioniert, gibt es Prüfgruppen. Darin arbeiten Menschen, die selbst beeinträchtigt sind, denen Texte in leichter Sprache eben helfen sollen. RBB24-Reporterin Lisa Splanemann hat sich im Büro des Lobbyverbands Bundesvereinigung Lebenshilfe angesehen und angehört, wie das so läuft mit diesen Prüfungen.
Sie bekommen einen großen blauen Sack.
Benny liest einen Textausschnitt vor. Er ist einer der 7 Prüferinnen und Prüfer, die heute einen Artikel für die neue Beilage mit leichter Sprache der Verbandszeitung prüfen.
Roten Bollerwagen geladen.
Autorin Ina Bayer, die den Text geschrieben hat, will von der Prüfgruppe wissen, ob ihre Übersetzung funktioniert.
Gibt es was zu dem Text zu sagen? Habt ihr das soweit verstanden? Ja. Habt ihr Fragen?
Ja. Nö. Ja. Bollerwagen.
Bollerwagen.
Was ist ein Bollerwagen?
Soll ich euch das Bild dazu zeigen, dass ihr wisst, was es ist?
Ja.
Das rote Ding hier?
Ah ja.
Alle in der Prüfgruppe sind speziell ausgebildet worden. Sie sitzen an einem großen weißen Tisch. An der Wand ein großer Bildschirm mit dem Text in größerer Schrift. Immer ein Satz pro Zeile, Überschriften sind fett markiert. Die Gruppe trifft sich alle 2 Wochen. Rechtstexte, Magazinartikel, politische Forderungen, all das wird bei den Treffen genau unter die Lupe genommen. Die Prüfer diskutieren über Satz, Wortlänge, Schreibweisen oder Begriffe.
Bollerwagen, darf das in einem Wort geschrieben sein oder hättet ihr da gerne einen Bindestrich? Ist das schwer zu lesen?
Ohne Bindestrich.
Ja, ohne Bindestrich.
Ja, ohne Bindestrich.
Alles klar, okay.
Nur die Experten können sagen, wenn etwas fehlt. Das ist die klare Arbeitsauffassung von Ina Bayer. Hier gilt, die Zielgruppe als Expertinnen und Experten hat das letzte Wort. Dann wird der Text entsprechend angepasst. Zusätzlich können auch Satzzeichen gesetzt werden, um lange oder schwierige Begriffe besser lesbar zu machen. Das ist eine der Regeln leichter Sprache. Anne Leichtfuß ist Simultandolmetscherin für leichte Sprache. Sie erklärt, welche Grundregeln es für die Sprachform gibt.
Das Ziel ist, dass sie von allen verstanden werden kann. Wenn man so in etwa nach diesen Fremdsprachniveaus geht, dann entspricht es etwa dem Sprachniveau A2. Das heißt, ich mache kurze Sätze, ich erkläre Fremdwörter, wenn ich sie verwende und verändere die Struktur und den Satzbau der Sprache.
Leichte Sprache ist kein Angebot für wenige. Aktuelle Studien würden davon ausgehen, sagt die Expertin, dass es etwa 14 Millionen Menschen in Deutschland sind, die von leichter Sprache profitieren können. Prüfer Mirko beobachtet, dass es inzwischen immer mehr Texte in leichter Sprache gibt.
Leichte Sprache wird immer größer, weil auch Leute das öfter nicht verstehen, ja, was zum Beispiel Ärzte schreiben oder so.
Für Internetseiten von öffentlichen Stellen ist leichte Sprache Pflicht. Zu finden zum Beispiel auf der Website der Bundesregierung, des Bundeswirtschaftsministeriums oder der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen.
Und um den Tag der leichten Sprache geht's um 7:15 dann auch nochmal in unserer Kultur. Unser Reporter war nämlich bei einer Museumsführung in leichter Sprache mit dabei.
RBB 24 Inforadio Sport.
In der zweiten Fußball-Bundesliga hat Eintracht Braunschweig gestern Abend den Klassenerhalt geschafft. Das Relegationsrückspiel gegen den Drittligisten Saarbrücken war aber sehr spannend. Es ging in die Verlängerung, endete 2:2. Weil Braunschweig das Hinspiel 2:0 gewonnen hat, reichte das den Niedersachsen dann zum Klassenerhalt. Moritz Kühn aus Braunschweig.
Auf der einen Seite pure Freude. Braunschweigs Abwehrspieler Ermin Bicakcic.
Ja, ich bin extrem erleichtert und ich freue mich für den Verein, für die Fans einfach, dass wir es wirklich gepackt haben.
Auf der anderen Seite pure Enttäuschung. Saarbrückens Florian Krüger.
Maximal bitter. Ich glaube, ein brutaleres Spiel und Ergebnis kannst du dir nicht ausmalen.
Krüger war es, der die Gäste aus dem Saarland per Handelfmeter in Führung brachte. Brünker köpfte in der 84. Minute das 2:0. Der FCS machte die 0:2 Hinspielniederlage tatsächlich wett. Doch dann sah kurz vor Ende der regulären Spielzeit Saarbrückens Abwehrspieler Rizzuto die gelb-rote Karte, der Knackpunkt des Spiels. In Überzahl gelang der Eintracht in der Nachspielzeit der ersten Hälfte der Verlängerung durch Di Michele Sanchez der 1:2 Anschlusstreffer. FCS-Trainer Alois Schwarz sauer auf den Schiedsrichter.
Dann zeigt er eine Minute an und lässt 2:30 nachspielen. Und wir sind noch einer weniger und dann muss ich einfach sagen, da fehlt jegliches Fingerspitzengefühl. Ja? Einfach zu sagen, nach 1, von mir aus 1:30 pfeife ich jetzt ab oder was, ein bisschen drüber. Aber ich muss keine 2:30 anhaben. Der Ball geht rein, er pfeift Tor und pfeift dann ab.
Den Schlussakkord setzte dann Braunschweigs Topstürmer Philipp, der in der 120. Minute per Konter den 2:2 Endstand erzielte. Die Eintracht feiert den Zweitliga-Klassenerhalt. Saarbrücken bleibt Drittligist.
Moritz Kühn berichtete, in der ersten Liga wird in der kommenden Saison zum ersten Mal Sandro Wagner als Cheftrainer arbeiten. Der frühere Stürmer, der in seiner Karriere ja auch 3 Jahre für Hertha BSC gespielt hat, soll heute beim FC Augsburg unterschreiben. Einzelheiten dazu hat René Kirsch aus Augsburg.
Übers Wochenende habe man sich intensiv ausgetauscht und auf einen 3-Jahres-Vertrag bis Sommer 2028 geeinigt. So berichten es die Verantwortlichen beim FCA. Tatsächlich geistert der Name Sandro Wagner aber schon seit einigen Wochen durch Presse und Fuggerstadt. Die Verpflichtung ist längst keine Überraschung mehr. Bei der Nationalmannschaft wird man daher froh sein, die Personalie vor der anstehenden Finalrunde der Nations League geklärt zu wissen. Am Freitag trifft sich das Team in Herzogenaurach. Nächste Woche geht's mit Co-Trainer Wagner im Halbfinale gegen Portugal und im möglichen Finale am Sonntag gegen Spanien oder Frankreich. Erst danach wird Sandro Wagner auch offiziell beim FC Augsburg vorgestellt. Es wird seine erste Trainerstation in der Fußball-Bundesliga, für die ihm noch die offizielle Lizenz fehlt. Bis Dezember wird der FCA daher regelmäßig auf den 37-Jährigen verzichten müssen. Erst dann endet der Trainerlehrgang in Frankfurt.
René Kirsch berichtete. Das Wetter für Berlin und Brandenburg. Da gibt es heute immer mal wieder Schauer bei Temperaturen zwischen 18 und 20 Grad. Windig ist es außerdem. Jetzt im Moment haben wir 13, 14 Grad in Berlin, 15 Grad in Cottbus und 13 in Potsdam.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Werner Schoninger.
Noch einmal mit der Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der A10 nördlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Barnim. Zwischen Birkenwerder und Mühlenbeck liegt ein toter Waschbär auf der Fahrbahn. Stadtverkehr Berlin. Vorsicht in Friedrichshain. Am Frankfurter Tor sind die Ampeln außer Betrieb. Wegen eines Staatsbesuchs kommt es heute zu zahlreichen Sperrungen. Auch bei der S-Bahn ist mit Einschränkungen zu rechnen. Mehr dazu gleich in den Nachrichten. In Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Treskoallee, Rummelsburger und Edisonstraße sowie an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten gesperrt. Und Niederschönhausen auf der Blankenburger Straße ist zwischen Buchholzer und Siegfriedstraße an einer Baustellenampel wechselseitig nur eine Spur frei. Unseren Verkehrsservice gibt es auch in der RBB 24 Inforadio App.
19:06 ist es.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Dörte Naht im Studio. Hallo, guten Morgen. 4 Tage nach seinem Amtsantritt ist der Bundeskanzler schon nach Kiew gereist, Mitte Mai. Da waren die Hoffnungen auf einen echten Verhandlungsprozess über ein Kriegsende noch groß. Wenn die beiden sich heute knapp 3 Wochen danach wiedersehen, Selenskyj und der Bundeskanzler, ist davon nicht mehr so viel übrig. Werner Schoninger hat die Nachrichten.
Bundeskanzler Merz will mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky heute darüber sprechen, wie die Ukraine militärisch noch stärker unterstützt werden kann. Dazu wird Zelensky in Berlin erwartet. Aus Sicherheitsgründen ist der Staatsbesuch bisher nicht offiziell bestätigt worden. Aus dem Hauptstadtstudio Uli Haug.
Bundeskanzler Merz erweckte in den vergangenen Tagen den Eindruck, als habe er den Glauben an eine zeitnahe Friedenslösung in der Ukraine verloren. Bei den heutigen Gesprächen mit Präsident Zelensky dürfte es deshalb vor allem auch um die weitere Unterstützung der Ukraine gehen. Sie ist seit längerem militärisch in der Defensive und benötigt beispielsweise dringend weitere Flugabwehrsysteme, um russische Raketen- und Drohnenangriffe abzuwehren. Außerdem braucht sie finanzielle Unterstützung, um eine eigene Produktion von Raketen- und Marschflugkörpern aufzubauen.
Die USA erteilen vorerst keine Visa mehr für ausländische Studenten. Das Außenministerium hat Botschaften und Konsulate der USA weltweit angewiesen, keine neuen Termine für entsprechende Visa-Anträge zu vergeben. Das berichten mehrere Medien. Davon betroffen sind auch Austauschschüler, Praktikanten und Au-pairs. Unter anderem sollen demnach Social-Media-Kanäle der Bewerber gründlicher überprüft werden. Die US-Regierung wendet sich besonders gegen ausländische Studierende, die sich bei pro-palästinensischen Protesten engagiert oder Kritik an Israel geübt haben. Die Verteilung von Hilfsgütern im Gazastreifen durch die Organisation GHF soll trotz anfänglicher Tumulte heute weitergehen. Das teilte die umstrittene Organisation selbst mit, die im Auftrag der USA den Menschen im Gazastreifen helfen soll. Gestern hat es Berichte über die Stürmung eines neuen Verteilungszentrums gegeben. Dabei soll es laut palästinensischen Angaben mehrere Tote und Dutzende Verletzte gegeben haben. Die Vereinten Nationen und internationale Hilfsorganisationen boykottieren die Organisation. Sie untergrabe den Grundsatz, dass humanitäre Hilfe unabhängig von den Konfliktparteien und nach Bedarf verteilt werden sollte, hieß es unter anderem vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz. Die Spitzen von CDU, CSU und SPD kommen heute zu ihrem ersten Koalitionsausschuss zusammen. Dabei sollen die wichtigsten Themen festgelegt werden, die die schwarz-rote Koalition bis zur Sommerpause angehen will. Aus dem Hauptstadtstudio Hans-Joachim Viehweger.
Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft dürften dabei ganz oben auf der Liste stehen. Beispielsweise die schnelle Umsetzung des Plans, Investitionen von Unternehmen steuerlich zu begünstigen. Spannend wird aber sein, welche Projekte miteinander verbunden werden. Schließlich gehen manche Ideen mehr auf das Konto von CDU und CSU, andere mehr auf das Konto der SPD. Unterschiede zeigen sich auch bei der Frage, welche weiteren Themen bis zur Sommerpause angegangen werden sollen. Aus Sicht der Union sollen das vor allem Vorhaben rund ums Thema Migration sein. Dem Koalitionsausschuss gehören offiziell 9 Mitglieder an, 8 Männer und mit der SPD-Vorsitzenden Saskia Esken nur eine Frau, was im Vorfeld für Kritik gesorgt hat.
An den Brandenburger Grund- und Förderschulen gilt ab dem nächsten Schuljahr ein eingeschränktes Handyverbot. Die Mobiltelefone müssen dann vor dem Unterricht ausgeschaltet und weggelegt werden. Wie das Bildungsministerium dem RBB mitteilte, soll die Regelung für die Jahrgangsstufen 1 bis 6 gelten. Lehrkräfte dürfen aber die Handynutzung erlauben, wenn es für den Unterricht sinnvoll ist. Die Schulen können in ihren Hausordnungen auch weitergehende Regelungen festlegen. Im Koalitionsvertrag von SPD und BSW ist die Handy-Neuregelung bereits enthalten. Auch der 9. Testflug der Riesenrakete Starship des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX ist missglückt. Zwar hob die Rakete vom texanischen Weltraumbahnhof ab, nach der Trennung der Antriebsstufe explodierte aber die erste Stufe, die nach der Rückkehr wiederverwendet werden sollte. Der Hauptteil der Rakete trat nach Angaben des Kontrollzentrums unkontrolliert wieder in die Erdatmosphäre ein und zerbrach. SpaceX-Gründer Musk kündigte an, das Tempo bei den Testflügen zu erhöhen. Das Unternehmen plant bereits im kommenden Jahr einen ersten Flug zum Mars. Der FC Augsburg hat Sandro Wagner als neuen Trainer verpflichtet. Er wird Nachfolger von Jes Torup und erhält einen Vertrag bis zum Sommer 2028. Das hat der Club bestätigt. Wagner trainiert damit erstmals eine Bundesligamannschaft. Bis vor kurzem war er Assistent von Bundestrainer Nagelsmann. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter, heute viele Wolken, kaum Sonne und verbreitet schauerartiger Regen, vereinzelt auch Gewitter, dazu sehr windig bei maximal 18 bis 20 Grad. Aktuell in Berlin-Steglitz 14 und in Pankow 15 Grad, in Neuruppin 13 und in Altdöbern 16 Grad. Morgen am Feiertag mal Sonne, mal Wolken und überwiegend trocken bei 19 bis 21 Grad. Die Zeit 6.24 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Dörte Naht im Studio. Ich grüße Sie. Volodymyr Zelensky kommt nach Berlin heute. Das werden die Menschen in der Stadt an den hohen Sicherheitsvorkehrungen spüren, die dafür notwendig sind. Politisch hat der Kanzler Friedrich Merz im Vorfeld des Besuchs für ein bisschen Verwirrung gesorgt mit seiner Aussage über die Aufhebung der Reichweitenbeschränkung für die vom Westen gelieferten Waffen. Das alles ja vor dem Hintergrund der schwelenden Verhandlungen über eine mögliche Waffenruhe, die Russland allerdings im Moment weiter mit Bomben begleitet. Rebecca Barth ist unsere Korrespondentin in Kiew. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Wie war die Nacht in Kiew und im Rest des Landes?
Verhältnismäßig ruhig. Verhältnismäßig ruhig bedeutet, es gab Raketenalarm, es gab Bombenalarm, es gab Drohnenalarm. In dieser Nacht vor allem in südlichen Regionen des Landes.
Mit welchen Erwartungen kommt denn jetzt der ukrainische Präsident heute nach Berlin?
Nun, es geht vor allem vermutlich in den Gesprächen um auf der einen Seite das Thema Flugabwehr. Das ist für die Ukraine sehr, sehr wichtig, vor allem angesichts dieser nahezu täglichen, nächtlichen Angriffe Russlands. Wir haben es jetzt am Wochenende gesehen, massiver Angriff auf die ukrainische Hauptstadt mit doch relativ vielen Treffern. Das heißt, die ukrainische Flugabwehr ist da übersättigt worden. Und auf der anderen Seite gehen wir davon aus, dass Volodymyr Zelensky mit Bundeskanzler Merz Wege suchen wird, um Investitionen ringen wird in den ukrainischen Rüstungssektor. Das ist nun die, ich möchte sagen, neue Strategie der Ukraine, die heimische Produktion, die heimische Rüstungsindustrie weiter zu unterstützen. Denn die sagt schon seit geraumer Zeit, wir könnten eigentlich viel, viel mehr produzieren, aber uns fehlt eben das Geld dazu. Und da hofft man nun vom Westen auf Unterstützung.
Und wie viel braucht das Land da vom Westen? Und auf welchem Stand ist überhaupt die Rüstungsindustrie?
Die Rüstungsindustrie hat sich massiv entwickelt. Es kommt dann so ein bisschen auf die Systeme an. Also was Drohnen angeht, beispielsweise ist die Ukraine wirklich eine der führenden Nationen, hat es in den vergangenen Jahren seit Beginn des Angriffskriegs geschafft, auch Langstreckendrohnen zu entwickeln, die Ziele in Russland angreifen. Das ukrainische Verteidigungsministerium gibt an, dass mittlerweile 40% der Waffen, die die ukrainischen Streitkräfte verwenden, schon aus heimischer Produktion stammen. Und die ukrainische Rüstungsindustrie sagt eben, wir könnten noch viel, viel mehr produzieren. Man geht hier davon aus, dass die Ukraine pro Jahr etwa 30 Milliarden Dollar benötigt.
Wenn dann hier in Deutschland über Reichweitenbeschränkungen diskutiert wird, also ob die Ukraine mit den westlichen Waffen auch russische Ziele angreifen kann und wie weit im Land die liegen können, wird das in irgendeiner Weise wahrgenommen in der Ukraine?
Das ist schon wahrgenommen worden, wobei die Menschen nach einer anfänglichen Freude nun auch nicht klüger sind, was denn Bundeskanzler Merz damit gemeint habe. Man hat natürlich am Anfang sofort gedacht, oh, jetzt kommt der Taurus, jetzt kommt er endlich. Das ist nämlich hier tatsächlich wahrgenommen worden, dass Bundeskanzler Merz den im Wahlkampf versprochen hatte. Aber es wird nun kein Gamechanger in diesem Krieg sein. Auch das ist seit Monaten bekannt. Es wäre wichtig für die Ukraine aus militärischer Sicht, die russische Logistik auch im Hinterland zu zerstören. Auch das könnte ein Schutz sein gegen Luftangriffe, vor allem mit Bomben. Da geht es darum, die Flieger und die Flugplätze anzugreifen, mit denen diese Bomben dann letztendlich ausgeklinkt werden. Denn sind die einmal in der Luft, können sie kaum abgefangen werden. Und die führen zu massiver Zerstörung auch von Städten, in denen noch ziviles Leben stattfindet. Diese Bomben haben eine massive Zerstörungskraft. Aber zum aktuellen Zeitpunkt wissen wir nicht, ob das wirklich das ist, was der Bundeskanzler gemeint hat.
Eine andere Diskussion hier in Deutschland hat jetzt Jens Spahn, der Unionsfraktionsvorsitzende, nochmal Bezug drauf genommen. Migranten nämlich, die Bürgergeld bekommen, das Bürgerzündstoff, sagt Spahn. Die Ukrainer, die jetzt hierher kommen, fallen ja jetzt dann unter das Asylbewerberleistungsgesetz, bekommen also ein bisschen weniger Geld. Wie blicken denn die Menschen, die da geblieben sind, auf diejenigen hier in Deutschland, die Ukraine? Überwiegt da der Gedanke, gut, dass es denen gut geht, dass sie in Sicherheit sind, oder gibt's da auch Missgunst?
Ja, das kommt immer darauf an, mit wem man spricht. Rede ich ja mit Leuten, die sagen, ach komm, wenn ihr da gut verdient und dann aber das Geld an die ukrainische Armee spendet und uns hier unterstützt, dann könnt ihr uns vielleicht viel mehr helfen, als wenn ihr hier geblieben wärt. Aber es gibt tatsächlich viele Leute, ich würde gar nicht von Missgunst sprechen, sondern die die Position vertreten, wir sind hier geblieben in unserem Land, als das Land uns am meisten gebraucht hat, und da trennt sich die Spreu vom Weizen, die einen hauen eben ab und die anderen bleiben eben da und kämpfen. Die Meinungen sind da unterschiedlich, aber man merkt doch mittlerweile einen großen Abstand zwischen diesen beiden Gruppen in vielen Fällen.
Rebecca Barth sagt das, und die ist unsere Korrespondentin in Kiew. Vielen Dank für das Gespräch heute Morgen, Frau Barth.
Danke Ihnen.
6.30 Uhr, die Zeit jetzt. Sie hören RBB 24 Inforadio. Wer krank ist, muss im Zweifel irgendwann zum Arzt. Aber die Frage ist oft, zu welchem denn eigentlich? Und wenn es nach der neuen Bundesregierung geht, dann soll künftig der erste Weg in fast allen Fällen zur Hausärztin oder zum Hausarzt führen. Und da wird dann entschieden, ob ein Facharztbesuch nötig ist und wenn ja, welcher. Die Gesundheitsministerin Nina Wagen von der CDU hat am Abend in der ARD nochmal erklärt, was das für die Patientinnen und Patienten genau heißt.
Ausgenommen sind natürlich Bereiche wie jetzt der Gynäkologe, der Augenarzt, der Zahnarzt, aber ansonsten gilt dann das Primärarztmodell. Und es kann aber da auch sehr schnell abgeklärt werden durch einen Anruf zum Beispiel bei der Hotline, dass ich dann auch einen Facharzttermin bekomme, wo wir ja auch eine Termingarantie mit geplant haben, sodass die Termine beim Facharzt dann auch eben schneller kommen können.
Kritiker sagen, die Hausärzte würden komplett überlastet, wenn das alles erstmal immer bei ihnen abgeklärt werden muss. Die Gesundheitsministerin sagt dazu, das habe man auf dem Schirm.
Natürlich müssen wir an anderer Stelle dann auch Ärztinnen und Ärzte entlasten von Bürokratie, von Dokumentationspflichten, von Berichtspflichten. Wir setzen stark auf Digitalisierung. Das alles kann dazu führen, dass der Arzt, die Ärztin mehr Zeit am Patienten hat, und das bringt dann auch was für unser Primärarztmodell.
Gesundheitsministerin Nina Wagen von der CDU sagt das. Patienten sollen also künftig mit wenigen Ausnahmen zuerst zum Hausarzt gehen, der sie dann, wenn nötig, an einen Facharzt überweist. Der Virologe Hendrik Streeck ist mit der Wahl am 23. Februar für die CDU in den Bundestag eingezogen. Viele kennen ihn noch als Experten aus der Corona-Zeit. Heute übernimmt er dann aber ein ganz anderes Amt. Er wird nämlich zum neuen Drogenbeauftragten der Bundesregierung ernannt. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Eva Ellermann stellt Hendrik Streeck vor und vor allem die eher unbekannten Seiten des 47-Jährigen.
Dabei ist der 47-Jährige auch ein renommierter HIV-Forscher. Vor der Medizin wollte er Filmmusikkomponist werden. Und Autor ist er auch. Im Februar hat er einen Wissenschaftsthriller veröffentlicht, in dem ein tödliches Virus eine Rolle spielt. Corona beschäftigt ihn weiter, auch als CDU-Bundestagsabgeordneter. Streeck hält eine Aufarbeitung der Pandemie für notwendig, findet aber, die sollte vor allem den Experten überlassen werden. Einen Bürgerrat, der die Erfahrungen der Bevölkerung aufgreift, lehnt er ab.
Das sind Dinge, die man sich anhören muss, aber ich glaube, die primäre Aufarbeitung sollte erstmal durch die Wissenschaft erfolgen und natürlich separat davon von der Politik,
sagte Streeck im September dem ARD-Hauptstadtstudio. Warum er als Vollblutwissenschaftler in die Politik gehen wollte, hat er so erklärt.
Wir sind in einer Situation, wo man das Gefühl hat, dass in vielen Bereichen wir pragmatische Lösungen brauchen. Und dafür braucht es in meinen Augen auch Menschen, die aus der Praxis kommen und die von ihrem alltäglichen Lebenserfahrung oder ihrer Arbeit sehen, welche Veränderungen gemacht werden müssen.
Gesundheitsminister ist der Mediziner trotzdem nicht geworden, obwohl er sich vor der Kabinettsbildung ins Gespräch gebracht hatte. Jetzt also Drogenbeauftragter der Bundesregierung, ein Thema, das Streeck bislang nicht bearbeitet hat. Vor ein paar Jahren wurde in einem Interview mal gefragt, welche Sucht in Deutschland besonders verbreitet ist. Da hat er geantwortet, Deutschland ist ein Alkoholhochkonsumland. Diese Einschätzung jedenfalls dürfte er mit seinem Vorgänger Burkhard Blinert von der SPD teilen. Unklar, ob Streeck sich auch für mehr Werbeverbote für Alkohol oder Tabak einsetzen wird. Unklar auch, wie Streeck zur Cannabis-Freigabe steht. Aber da haben Union und SPD im Koalitionsvertrag den Rahmen gesetzt. Es wird ergebnisoffen geprüft.
Der Virologe Hendrik Streeck wird heute zum Drogenbeauftragten der Bundesregierung ernannt. Eva Ellermann aus dem Hauptstadtstudio hat ihn vorgestellt.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Preiserhöhungen bei Spielzeug von Mattel, Schuhe von Nike oder Levi's Jeans, dass das wegen der Zölle der USA schon bald und zum Teil auch schon jetzt deutlich spürbar ist. Darüber haben wir ja schon häufiger berichtet. Weniger bekannt ist, welche Folgen die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump auf den Einzelhandel hat. Unsere Korrespondentin in Washington, Birgit Eger, erklärt, was da auf die Amerikanerinnen und Amerikaner zuzukommen droht.
2.800 US-Dollar, umgerechnet 2.500 Euro weniger Kaufkraft, wird ein durchschnittlicher amerikanischer Haushalt im Jahr zur Verfügung haben. Wenn die Zollgebühren so bleiben wie zurzeit und die Händler ihre Mehrkosten auf die Verkaufspreise aufschlagen. Das hat die Forschungsabteilung der Yale-Universität, das Yale Budget Lab, ausgerechnet. Eine Verkäuferin einer Boutique für Abendkleider in Connecticut erzählte dem Sender NBC, das ist auf alle Fälle eine Herausforderung zu entscheiden, von wem kaufen wir jetzt ein und wie viel. Leicht verderbliche Güter, Lebensmittel vor allem, trifft die Preiserhöhung als erstes. Sie können nur begrenzt gelagert werden. Heiko Stumpf von der deutschen Außenwirtschaftsgesellschaft GTAI beobachtet den Markt von San Francisco aus.
Die Zölle gelten ja für Agrarprodukte, die gar nicht in den USA angebaut werden. Zutaten wie Kakao, Vanille, Pfeffer, das erhöht dann Produktionskosten bei Nahrungsmittelherstellern.
US-Präsident Donald Trump redet nicht gerne über die Folgen der Zölle für Verbraucher. Auf Fragen von Journalisten reagiert er unwirsch. Als der größte Einzelhändler Walmart ankündigte, seine Preise zu erhöhen, sagte Trump wörtlich, "Eat the tariffs." Soll heißen, die Händler sollen die Mehrkosten gefälligst selbst tragen. Das machen sie zurzeit auch. Stu Leonard zum Beispiel, Chef des Supermarktes Tom Leonards, der erzählte dem Sender CNN, man helfe sich jetzt eben untereinander. Was wir mit den kleineren Zulieferern meist machen, we're eating the tariffs. Wir schlucken die Mehrkosten. Ich versuche immer 50-50 zu machen. Er übernimmt die Hälfte, ich übernehme die Hälfte. Wir nehmen das dann von unseren Gewinnmargen. Die sind in unserer Branche nicht hoch, aber wir führen schon lange ein Familienunternehmen und wir können machen, was wir wollen. Auf Nachfrage der ARD bei den großen Supermarktketten, welche Auswirkungen die Zölle haben werden, hat nur der Discounter Lidl geantwortet. Er ist auch in den USA vertreten. Die Pressesprecherin schrieb übersetzt, wie andere Händler analysieren wir auch ständig die Veränderungen im globalen Umfeld. Aber wir verpflichten uns trotz allem, unseren Kunden den besten Wert anzubieten. Wir halten unsere Preise niedrig, indem wir die Betriebskosten auf einem Minimum halten und unnötige Kosten vermeiden. US-Präsident Trump verspricht sich von den Zöllen nicht nur, dass Firmen ihre Produktion in die USA verlagern, sondern auch mehr Einnahmen für den klammen Staatshaushalt. Warwick McKibben vom Peterson Institute for International Economics hat ausgerechnet, wie viel zusätzliche Zölle in Höhe von 10% einbringen könnten. 2,5 Billionen US-Dollar könnten das bei seinem Modell sein. Aber das würde bedeuten mehr Kosten für Unternehmen und Verbraucher von rund 950 Milliarden Dollar. Das Weiße Haus habe sich die Rechnung zu einfach gemacht, so McKibben gegenüber der ARD. Importe werden bei den hohen Zöllen abnehmen, weil sie zu teuer sind. Das heißt weniger Zolleinnahmen. Exporte werden abnehmen aufgrund der schlechteren Wechselkurse. Aber das bewirkt auch, dass viele Firmen weniger Gewinne machen. Das heißt dann weniger Steuereinnahmen aus Gewinnen für die Regierung. Auch die Steuereinnahmen von den Haushalten werden sinken. Wenn man das alles zusammennimmt, plus den Effekt, dass die anderen Länder auch Gegenzölle erheben werden, dann heißt das, zwar die Einnahmen steigen, aber wesentlich weniger als die einfache Rechnung für mehr Staatseinnahmen.
Sagt dieser Experte in dem Bericht unserer Korrespondentin Birgit Eger. In Brandenburg und auch in Mecklenburg-Vorpommern beziehen viele Menschen ihren Strom vom Versorger Edis. Inzwischen wird dort deutlich mehr erneuerbarer Strom produziert als verbraucht. Die Erneuerbaren boomen in der Region und trotzdem sieht der Vorstandschef von Edis, Patrick Wittenberg, noch Nachholbedarf.
Ich bin ein großer Fan der Energiewende. Ich glaube, die Energiewende hat ein richtiges und vernünftiges Ziel, nämlich die Dekarbonisierung unseres Energiesystems. Nichtsdestotrotz glaube ich einfach, dass der Weg dorthin einer gewissen Überarbeitung bedarf. Ich glaube, wir müssen jetzt auf einen Weg kommen, dass wir nicht nur auf installierte Leistung, sondern auf nutzbare Energie incentivieren. Und da habe ich die Hoffnung, dass wir hier auf einem ganz guten Weg sind.
Patrick Wittenberg sagt das und er ist der Vorstandsvorsitzende von Edis. Ein ausführliches Gespräch mit ihm darüber, wie er sich einen sinnvollen Ausbau des Netzes vorstellt, können Sie schon jetzt in unserer App hören. Er ist nämlich zu Gast in unserer Gesprächsreihe Vis-a-vis und die gibt's dann auch um kurz nach 11 hier bei uns im Programm. Das Wetter für Berlin und Brandenburg, 13, 14 Grad haben wir im Moment in Berlin. 15 sind es in Cottbus, 13 in Potsdam, 18 bis 20 Grad sind vorhergesagt für heute.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Werner Schoninger.
Mit guten Nachrichten von den Brandenburger Fernstraßen. Derzeit keine Meldungen über größere Störungen. Stadtverkehr Berlin. In Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Treskoallee, Rummelsburger und Edisonstraße sowie an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten gesperrt. Es staut sich auf den Umfahrungen über Minna-Totenhagen-Straße und Rudolf-Rühl-Allee. Etwas Geduld brauchen Sie auf der A115 vor dem Kreuz Zehlendorf stadteinwärts an einer Baustelle. Auf der Landsberger Allee stockt es vor der Märkischen Allee stadteinwärts und auf der B158 vor Ahrensfelde Richtung Berlin. Und wegen eines Staatsbesuchs kommt es heute zu vielen Sperrungen. Auch bei der S-Bahn ist mit Einschränkungen zu rechnen. Den Livestream im RBB24 Inforadio gibt es auch auf Zuruf über Ihren Smartspeaker.
20 vor 7 ist es.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Dorte Naht hier. Schönen guten Morgen. Es scheint so ein bisschen, als habe der Bundeskanzler den Glauben an eine Lösung am Verhandlungstisch erstmal aufgegeben. Gestern sagte er, Kriege gingen in der Regel durch wirtschaftliche oder militärische Erschöpfung zu Ende und davon sei man aber noch weit entfernt. Also geht's verstärkt wieder um Sanktionen. Werner Schoninger hat die Nachrichten.
Der ukrainische Präsident Selenskyj wird heute in Berlin erwartet. Eine offizielle Bestätigung für den Staatsbesuch gibt es bislang nicht. Berichten zufolge will Selenskyj mit Bundeskanzler Merz besprechen, wie ukrainisch-russische Verhandlungen über eine Waffenruhe vorbereitet werden könnten. Aus dem Hauptstadtstudio Bianca Schwarz.
Am wichtigsten ist wahrscheinlich die Frage, wie kriegt man Putin an den Tisch? Und außerdem will Merz Selenskyj wahrscheinlich auch informieren über das neue Sanktionspaket der EU gegenüber Russland. Putin soll sehen, Europa will ernsthafte Verhandlungen über mindestens einen Waffenstillstand. Friedrich Merz ist ja auch unmittelbar nach seiner Wahl zum Kanzler nach Kiew gereist, und zwar gemeinsam mit dem französischen Präsidenten, dem britischen Premier und dem polnischen Ministerpräsidenten. Und das war auch ein klares Zeichen. Die europäischen Staatschefs wollen den Druck auf Russland erhöhen, damit Putin ernsthaft Gespräche mit der Ukraine beginnt.
Die Unterstützung für die Ukraine ist eines der Themen beim Antrittsbesuch von Außenminister Wadephul heute in den USA. Der CDU-Politiker sagte kurz vor seinem Abflug nach Washington, die europäischen Verbündeten der Ukraine müssten sich eng miteinander abstimmen. Nur so könne Russland an den Verhandlungstisch gebracht werden. Konkret sprach Wadephul von weiteren Sanktionen, die die EU und der US-Kongress gegen Russland auf den Weg bringen könnten. In Washington will Wadephul mit US-Außenminister Rubio auch über die Lage im Gazastreifen und die internationalen Handelsbeziehungen sprechen. Die USA erteilen vorerst keine Visa mehr für ausländische Studenten. Das Außenministerium hat Botschaften und Konsulate der USA weltweit angewiesen, keine neuen Termine für entsprechende Visa-Anträge zu vergeben. Das berichten mehrere Medien. Davon betroffen sind auch Austauschschüler, Praktikanten und Au-pairs. Unter anderem sollen demnach Social-Media-Kanäle der Bewerber gründlicher überprüft werden. Die US-Regierung wendet sich besonders gegen ausländische Studierende, die sich bei pro-palästinensischen Protesten engagiert oder Kritik an Israel geübt haben. Das Bundeskabinett will am Vormittag weitere Verschärfungen in der Migrationspolitik beschließen. Dazu sollen zwei Gesetzentwürfe von Innenminister Dobrindt auf den Weg gebracht werden. Zum einen soll der Familiennachzug für Geflüchtete ohne Asylstatus für 2 Jahre ausgesetzt werden. Zum anderen geht es um schnelle Einbürgerungen, die die vorige Ampelregierung beschlossen hatte. Nach dem Willen der neuen Regierung soll die Regelung wieder abgeschafft werden, wonach Ausländer unter bestimmten Voraussetzungen schon nach 3 Jahren den deutschen Pass erhalten können. Die französische Nationalversammlung hat dafür gestimmt, die Sterbehilfe zu reformieren. Sie soll unter bestimmten Bedingungen für Patienten oder medizinisches Personal erleichtert werden. Aus Paris, Caroline Düller.
Das Gesetz sieht vor, dass Ärzte und Pfleger Beihilfe zum Suizid leisten dürfen, also Menschen dabei begleiten, eine tödliche Substanz einzunehmen. Ist der Betroffene körperlich dazu nicht in der Lage, soll es im Ausnahmefall auch möglich sein, dass medizinisches Personal die Substanzen verabreicht, also aktive Sterbehilfe. Sterbehilfe leistet. Voraussetzung ist in jedem Fall eine unheilbare und tödliche Krankheit in einem fortgeschrittenen oder finalen Stadium, die außerdem körperliche oder seelische Qualen verursacht, die durch Behandlung nicht zu lindern sind. Die Patienten müssen ihren Wunsch nach Sterbehilfe in einem geistig klaren Zustand äußern. Kritiker des Gesetzes betrachten die Zugangskriterien als nicht streng genug. Damit die Reform in Kraft treten kann, muss auch der Senat zustimmen.
An den Brandenburger Grund- und Förderschulen gilt ab dem nächsten Schuljahr ein eingeschränktes Handyverbot. Die Mobiltelefone müssen dann vor dem Unterricht ausgeschaltet und weggelegt werden. Wie das Bildungsministerium dem RBB mitteilte, soll die Regelung für die Jahrgangsstufen 1 bis 6 gelten. Lehrkräfte dürfen aber die Handynutzung erlauben, wenn es für den Unterricht sinnvoll ist. Die Schulen können in ihren Hausordnungen auch weitergehende Regelungen festlegen. Im Koalitionsvertrag von SPD und BSW ist die Handy-Neuregelung bereits enthalten. Der FC Augsburg hat Sandro Wagner als neuen Trainer verpflichtet. Er wird Nachfolger von Jes Torup und erhält einen Vertrag bis zum Sommer 2028, das hat der Club bestätigt. Wagner trainiert damit erstmals eine Bundesligamannschaft. Bis vor kurzem war er Assistent von Bundestrainer Nagelsmann. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute viele Wolken, kaum Sonne und verbreitet schauerartiger Regen, vereinzelt auch Gewitter. Dazu sehr windig bei maximal 18 bis 20 Grad. Aktuell in Berlin-Adlershof 13 und in Kreuzberg 14 Grad, in Fürstenberg-Havel 13 und in Cottbus 15 Grad. Morgen am Feiertag mal Sonne, mal Wolken und überwiegend trocken bei 19 bis 21 Grad. Die Zeit 6.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Dörte Naht im Studio. Die Bundesregierung will bei einigen Themen schnell Ergebnisse liefern. Das haben die Beteiligten in den letzten Wochen mehrfach betont. Heute beschäftigt sich das Kabinett unter anderem mit der Migrationspolitik und einer Vorlage des Innenministers Alexander Dobrindt von der CSU. Was da genau drin steht und wie die Vorschläge bisher ankommen, das fasst unser Hauptstadtkorrespondent Oliver Neuroth zusammen.
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass eine bestimmte Gruppe Zugewanderter ihre Familie nicht mehr nach Deutschland nachholen darf. Es geht um Menschen mit einem sogenannten subsidiären Schutz, die also keinen Asylstatus haben, aber denen in ihren Heimatländern Folter oder die Todesstrafe drohen. Das sind zurzeit mehr als 350.000 Menschen, vor allem Syrer. Der Familiennachzug soll für 2 Jahre ausgesetzt werden. Innenminister Dobrindt sagt zur Begründung, das Asylsystem müsse entlastet werden, er wolle Anreize für Menschen nehmen, nach Deutschland zu kommen. Das kritisieren die Grünen. Parteichef Banaschak sagt,
es gibt nichts Geordneteres, Regulärere an Migration als der Familiennachzug. Die Menschen, die über diesen Weg nach Deutschland kommen, werden sicherheitsgescreent. Es sind in aller Regel Frauen und Kinder, die auf diesem Weg nach Deutschland kommen. Und niemand kann mir erklären, wie Deutschland sicherer werden soll, wenn bis dahin alleinreisenden jungen Männern der Kontakt zu ihrer Familie erschwert oder sogar verwehrt wird.
Auch die beiden großen christlichen Kirchen stellen sich gegen die Pläne des Innenministers. Eltern und Kinder gehörten zusammen. Das Schutzversprechen für Familien gelte für alle Familien im Land, heißt es von katholischer und evangelischer Kirche. Der Paritätische Gesamtverband spricht von einem massiven Eingriff in die Grund- und Menschenrechte. Ein zweiter Gesetzentwurf, den das Kabinett heute beschließen will, sieht vor, dass die besonders schnelle Einbürgerung nach nur 3 Jahren nicht mehr möglich sein soll. Ein Projekt der Ampelregierung, das entsprechende Gesetz gilt nicht einmal seit einem Jahr.
Oliver Neuroth aus dem Hauptstadtstudio war das über die Pläne der Bundesregierung bei der Migrationspolitik, die heute Vormittag im Kabinett die erste Hürde nehmen sollen. Und aus diesem Anlass gucken wir nach Österreich. Die dortige Regierung steht nämlich vor ganz ähnlichen Aufgaben wie die Bundesregierung, wie unser Korrespondent Wolfgang Fichtel erklärt.
Auch für Österreichs Innenminister Gerhard Karner, ÖVP, geht es darum, Wahlversprechen einzulösen. Nach dem Schock bei der letzten Parlamentswahl. Seine konservative Volkspartei ist seitdem nur mehr zweitstärkste Fraktion im Nationalrat, knapp überholt von der in Teilen rechtsextremen FPÖ. Obwohl Karner, Innenminister, damals schon noch vor der Wahl begonnen hatte, den Familiennachzug abzubremsen.
Wir haben im letzten Jahr die Maßnahmen insofern verschärft, dass wir DNA-Tests deutlich erhöht haben und auch Dokumentenprüfer bei den Botschaftsanträgen eingeschaltet haben. Das hat eben dazu geführt, dass die Zahlen bereits massiv, massiv gesunken sind.
Und das ohne neue Gesetze. Einfach mit einer Aktion scharf, wie Karner das gerne nennt. Mehr Kontrolle. Auch schon in den österreichischen Botschaften der Herkunftsländer. Karner nennt Zahlen, die überzeugen sollen.
Im Februar, März letzten Jahres waren es 2250 tatsächliche Einreisen über den Familiennachzug, heuer im selben Zeitraum 165.
Bei diesem massiven Rückgang, Tendenz weiter fallend, zählte auch der Machtwechsel in Syrien ein. Nachzugsgründe entfielen. Österreichs Innenminister reagierte da demonstrativ schnell. Die neue Koalition in Österreich, ÖVP mit SPÖ und liberalen Neos, bleibt bei einer schärferen Migrationspolitik. Bedenken des SPÖ-Vizekanzlers sind verstummt. Claudia Plackholm, die ÖVP-Integrationsministerin, legt gerade ein neues Integrationspaket vor. Gerhard Karner, der ÖVP-Innenminister, verteidigt gern mit ihr gemeinsam den vorübergehenden Stopp des Familiennachzugs.
Containerklassen, Klassen mit Kindern, wo 80% der Kinder nicht Deutsch können, sind eben nicht zielführend. Wir werden und müssen Kinder in die Integration bringen. Ja, und wahrscheinlich auch Eltern dazu zwingen, dass sie ihre Kinder in die Schulen geben, in die Integration auch bringen.
Deshalb, so Österreichs Regierung, müsse man abweichen von den EU-Regeln, die Familiennachzug grundsätzlich vorsehen. Also Stopp. Erstmal befristet, 6 Monate lang. Vielleicht auch länger. Österreichs Regierung setzt da auf einen neuen Verbündeten in der EU. Deutschland.
Sowohl Österreich als auch Deutschland wollen also den Familiennachzug für Geflüchtete einschränken. Der Bericht war von unserem Korrespondenten in Wien, Wolfgang Fichtel. 6:50 Uhr, die Zeit jetzt. Wenn es um Wetterphänomene geht, dann ist ja meist der Klimawandel als Ursache schnell im Spiel. Manche Veränderungen in der Natur haben allerdings andere Ursachen, so wie die von der rbb24-Reporter Markus Streim jetzt erzählt. Er beschreibt, was er auf der Suche nach Trockenheit am Tegeler Vlies in Berlin-Reinickendorf gefunden hat.
Mehrere Bäume, wie von Watte überzogen, sehen aus, als hätte man sie für Halloween geschmückt. Diese Erscheinung nicht nur hier am Hermsdorfer See entpuppt sich von nahem als versponnenes Netz hunderter Raupen, die schon fast alle Blätter abgefressen haben. Spaziergänger machen Fotos und sich Sorgen.
Das war letztes Jahr nicht so schlimm gewesen. Dieses Jahr sind es vereinzelte Bäume, die richtig voll sind damit und tot sind. Wir haben auch bei uns im Garten ganz viele Läuse, weil es so trocken ist. Das ist echt schlimm.
Die Gespinstmotte, eine zunehmende Gefahr für Bäume in der Trockenheit? Erwiesen ist das nicht. Reinickendorfs Umweltstadträtin Julia Schrotil hat sich die Schäden angesehen und gibt Entwarnung.
Wenn ein Baum vital ist, kann er damit wunderbar umgehen. Das heißt nämlich, dass er dann im Juni entsprechend nochmal austreibt. Das ist dann sogenannte Johannistrieb.
Kaum zu glauben, dass die völlig kahl gefressenen Bäume in diesem Jahr nochmal grün werden. Das bleibt abzuwarten. Von zu viel Trockenheit weiter östlich am Tegeler Vlies keine Spur. Hier in Lübars war es bis vor kurzem noch so feucht, dass der Bauer seine Felder nicht bewirtschaften konnte und Gehwege gesperrt werden mussten. Schuld daran, nicht allein der feuchte Winter, so Stadträtin Schrotil.
Wir haben Richtung Schildow einen Biberbau. Und dieser Biberbau führt natürlich dann dazu, also eine Biberburg sagt man ja, dass dort Wasser gestaut wird.
Und dort in den Schutzgebieten dürfen die Tiere ja nicht vertrieben werden. Stattdessen werden lieber Wanderwege umgeleitet.
Das Wasser stand so hoch, dass Bürgerinnen und Bürger gesagt haben, mein Schlüsselbund ist da reingefallen, ich komme da nicht mehr dran oder mein Handy wurde versenkt.
Ähnliches Problem auch am Tegeler Vlies in Weidmannslust. Hier sind vor kurzem wieder die Wasserbüffel angekommen, dies Jahr aber nur 6 Tiere.
Die 3 Büffel, die hier auf dieser Weidefläche sind, die liegen gerade und halten wahrscheinlich Siesta. Sie sind im Schatten. Oh, der eine steht jetzt sogar auf. Ich glaube, der kommt jetzt, um uns zu begrüßen.
Mit ihrem tonnenschweren Gewicht bricht die Kuh ganze Äste ab und frisst die jungen Blätter. Hinter einer Absperrung wird die Nahrung aber knapp und das Gelände für die Tiere zu gefährlich.
Es gibt Flächen, die mussten abgesperrt werden. Die Tiere heißen zwar Wasserbüffel, aber tiefstehendes Wasser ist dann doch auch nicht das Richtige für die Tiere.
Sie könnten sich verletzen oder sogar ertrinken, sagt CDU-Politikerin Julia Schrotil. Auch hier seien Biber schuld am Wasserstau. Vorgänge in der Natur, in die man nicht eingreifen möchte. Trotzdem sollen die Büffel bleiben.
Jeder Besucher, der hier vorbeikommt, erfreut sich eben an diesen Tieren. Und insofern werden wir alles dafür tun, dass das Projekt auch in den nächsten Jahren weiter fortgeführt werden kann. Und das Wasser wird, glaube ich, weiterhin ein Thema werden. Wir haben einfach diese stark wechselnden Wetterbedingungen und da müssen wir natürlich drauf reagieren.
Viel Wasser trotz Trockenheit am Tegeler Vlies. Das war Umweltstadträtin Julia Schroth-Thiel im Beitrag unseres Reporters Markus Streim.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Das ist ein Zitat des Philosophen Ludwig Wittgenstein. Heißt also, wenn ich nur wenig verstehe, dann bin ich auch von vielem ausgeschlossen. Zeitungsartikel, Behördenanschreiben oder auch Erklärtexte in Museen können große Hürden sein. Darauf macht heute der Internationale Tag der leichten Sprache aufmerksam. Wie also können solche Texte verständlicher werden? Unser Kulturreporter Kai Salander war im Museum.
Wer zu ihrer Tour durch das Humboldt-Labor kommt, weiß Museumspädagogin Mirja Winkler nie genau. Die Führung in einfacher Sprache richtet sich in erster Linie an Menschen mit Lernschwierigkeiten, geistigen Behinderungen oder auch Kinder. Heute sind die beiden 6- und 7-jährigen Milan und Luca zusammen mit ihrer Oma und Mutter am Start. Gelassen und mit ruhiger Stimme führt Winkler durch die Ausstellung nach der Natur. Ganz ohne komplizierte Sätze und Fachlatein. Es geht um Fischschwärme, Klimawandel und Vulkane. Kein Frontalunterricht, vielmehr versucht sie im Dialog die Neugierde der Kinder zu wecken.
Was ist ein Vulkan?
Der ist so ein Berg und da in der Spitze ist so ein Loch.
Genau. Und was kommt da raus aus dem Loch?
Lava.
Lava. Genau. Und was ist das Lava?
Heiß.
Solche Führungen in einfacher Sprache gibt es in Berlin unter anderem auch im Deutschen Historischen Museum sowie in Brandenburg im Potsdam Museum. Besucher des Reichstags können sich beim Spaziergang durch die Kuppel das Gebäude von einem Audioguide einfach und klar erklären lassen.
Das Reichstagsgebäude wurde vor sehr langer Zeit gebaut.
Anders als die Ausstellung im Humboldt-Forum informiert der Audioguide nicht in einfacher, sondern in leichter Sprache. Der Unterschied? Für die leichte Sprache gibt es strenge Regelwerke. Demnach gilt, große und deutliche Schrift, bekannte Wörter und kurze Sätze verwenden, viele Absätze machen, genügend Abstand zwischen den Zeilen lassen, Fachbegriffe vermeiden. Auch Bilder und Fotos sollen die Texte in leichter Sprache verdeutlichen. Allerdings gäbe es nicht besonders viele Angebote in leichter oder einfacher Sprache, erklärt Christiane Maas. Sie leitet die bundesweit einzige Forschungsstelle für leichte Sprache an der Uni Hildesheim.
Also es muss definitiv mehr Angebote geben. Da gibt es tatsächlich nur ein paar ganz wenige Bereiche, wie zum Beispiel auf einer Ministeriums-Homepage oder auf einer öffentlichen Stelle bei einer Stadt oder sowas.
Das soll sich in einem Monat ändern. Per Gesetz müssen dann erstmals Online-Shops und Dienstleister mit Online-Terminbuchung oder Kontaktformularen ihren Service auch verständlich und barrierefrei im Netz anbieten. Bis dahin hilft der Duden in leichter Sprache, an dem Maas als Co-Autorin mitgearbeitet hat. Oder aber die KI.
Also seit 2 Jahren haben wir KI-Anwendungen und die funktionieren halt tatsächlich auch ganz gut für leichte und einfache Sprache.
Mirja Winkler kommt bei ihren Führungen durch das Humboldt-Forum ganz ohne Technik aus. Sie will vor allem mit den Gästen ins Gespräch kommen und ihnen die Exponate mit ganz einfachen Worten erklären. Dennoch ist die Geduld der Kleinen nach etwa einer Stunde am Ende. Der eine gähnt, dem anderen knurrt der Magen, beiden raucht der Kopf. Mirja Winkler beendet die Tour und die Familie macht sich, dank der einfachen Sprache, etwas schlauer als zuvor auf den Heimweg.
Kulturreporter Kai Salander war das. Heute ist der Internationale Tag der leichten Sprache.
Sie wollen auf dem Laufenden bleiben und mögen es kompakt mit einer Prise Humor? Nur haben Sie keine Zeit, sich täglich stundenlang über Nachrichten aus aller Welt zu informieren? Dann ist unser neuer Podcast 7 Tage wach, die Woche mit Schrag und Schröder, genau das Richtige.
Wir sind Hendrik Schröder und Christoph Schrag und wir sind sehr gern gut informiert, aber nur selten einer Meinung. Und wir schauen in diesem Podcast zurück auf die wichtigsten Fragen und Themen der Woche.
Das bedeutet, wir sammeln Fakten, wir lesen Interviews, wir führen Interviews und wir führen auch eine Debatte rund um die Themen. Präzise, aber locker, fundiert und unterhaltsam.
7 Tage wach, die Woche mit Schrag und Schröder. Ein RBB 24 Inforadio Podcast. Immer freitags in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Werbung.
Boah, Karle, was die richtig in Schwung bringt.
Was denn?
Radlermüsli von Seitenbacher.
Müsli für Radfahrer?
Ja, genau. Seitenbacher Radlermüsli. Radlermüsli von Seitenbacher.
Das Wetter für Berlin und Brandenburg, 13, 14 Grad sind es in Berlin im Moment, 16 Grad in Cottbus, 14 in Perleberg, bis zu 20 können es werden heute. Erstmal noch dichte Wolken und da kann es immer mal wieder auch Schauer geben.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Den hat Werner Schoninger.
Auf den Brandenburger Autobahnen gibt es derzeit keine größeren Störungen. Bundesstraße 115 Jüterbock-Lübben zwischen Merzdorf und Groß-Zischt gibt es Behinderungen nach einem Unfall auf der B115. Stadtverkehr Berlin in Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Treskow-Allee, Rummelsburger und Edisonstraße sowie an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten gesperrt. Es staut sich auf den Umfahrungen über Minna-Todenhagen-Straße und Rudolf-Rühl-Allee. Etwas Geduld brauchen Sie auf der A115 vor dem Kreuz Zehlendorf stadteinwärts an einer Baustelle, auf der Landsberger Allee vor der Märkischen Allee stadteinwärts und auf der B158 vor Ahrensfelde Richtung Berlin. Und wegen eines Staatsbesuchs kommt es heute zu vielen Sperrungen. Auch bei der S-Bahn müssen Sie mit Einschränkungen rechnen.
7 Uhr ist es.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Dörte Naht, mein Name. Guten Morgen. Einiges los heute in der Berliner Politik. Da trifft sich das Bundeskabinett am Vormittag und am Nachmittag dann zum ersten Mal der Koalitionsausschuss. Währenddessen ist der Außenminister in Washington zum Antrittsbesuch. Und in Berlin wird hoher Besuch erwartet. Werner Schoninger hat den Überblick in den Nachrichten.
Bundeskanzler Merz will mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky heute darüber sprechen, wie die Ukraine militärisch noch stärker unterstützt werden kann. Dazu wird Zelensky in Berlin erwartet. Aus Sicherheitsgründen ist der Staatsbesuch bisher nicht offiziell bestätigt worden. Aus dem Hauptstadtstudio Uli Haug.
Bundeskanzler Merz erweckte in den vergangenen Tagen den Eindruck, als habe er den Glauben an eine zeitnahe Friedenslösung in der Ukraine verloren. Bei den heutigen Gesprächen mit Präsident Zelensky dürfte es deshalb vor allem auch um die weitere Unterstützung der Ukraine gehen. Sie ist seit längerem militärisch in der Defensive und benötigt beispielsweise dringend weitere Flugabwehrsysteme, um russische Raketen- und Drohnenangriffe abzuwehren. Außerdem braucht sie finanzielle Unterstützung, um eine eigene Produktion von Raketen- und Marschflugkörpern aufzubauen.
Die US-Regierung stoppt vorerst die Verfahren zur Aufnahme ausländischer Studenten. US-Außenminister Rubio hat Botschaften und Konsulate angewiesen, vorerst keine neuen Termine für Antragsteller auf Studenten- und Austauschvisa zu vereinbaren. Aus Washington Sebastian Hesse.
Der Visa-Stop soll so lange gelten, bis neue Richtlinien in Kraft treten, um Äußerungen der Visumsanwärter auf Social-Media-Kanälen zu überprüfen. Derartige Prüfungen hat es bislang nur bei eingeschriebenen Studenten, die sich an pro-palästinensischen Protesten beteiligt haben könnten, gegeben. Wie auch bei ihrer Fehde mit der Elite-Universität Harvard begründet die Trump-Regierung ihr Vorgehen mit angeblichem Antisemitismus an US-Hochschulen. Der Visumstopp wird auch wirtschaftliche Konsequenzen haben. Im Jahr 2023 sind rund 50 Milliarden Dollar durch ausländische Studenten ins Land geflossen.
Das Bundeskabinett will am Vormittag weitere Verschärfungen in der Migrationspolitik beschließen. Dazu sollen voraussichtlich 2 Gesetzentwürfe von Innenminister Dobrindt auf den Weg gebracht werden. Zum einen soll der Familiennachzug für Geflüchtete ohne Asylstatus für 2 Jahre ausgesetzt werden. Zum anderen geht es um schnelle Einbürgerungen, die die vorige Ampelregierung beschlossen hatte. Nach dem Willen der neuen Regierung soll die Regelung wieder abgeschafft werden, wonach Ausländer unter bestimmten Voraussetzungen schon nach 3 Jahren den deutschen Pass erhalten können. Bei der einsturzgefährdeten Brücke an der Wuhlheide in Berlin